Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück beim Schachtalk live am Sonntag. Ich glaube, wir haben den 19. dieses Mal. Und dann habe ich die Ehre, zwei Gäste wieder zu begrüßen, beziehungsweise einen Co-Moderator. Und als Gast natürlich zuerst die Katharina Reinicke, über die ich gleich mehr erzähle. Aber erstmal hallo Katharina, herzlich willkommen.
Ja, hallo, es freut mich sehr. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, du bist ja Podcast-Kollegin, aber dazu später. Erstmal ein herzliches Hallo an Johnny.
Hallo allerseits.
Ja, dann Katharina, würde ich gleich sagen, ich sag mal 3, 4, 5 Sachen über dich und du schaust, ob du dich darin wiederfindest. Ich weiß gar nicht, wie man dich nennen kann, Schachjournalistin, Schachinfluencerin vielleicht. Auf jeden Fall fing es bei dir so an, dass du bei einem Faschingsumzug mitgemacht hast, beziehungsweise zugeguckt hast und da hast du gesehen, wie der örtliche Schachclub Süßigkeiten geworfen hat und das fandst du so toll, dass du zum Schach gekommen bist. Das finde ich eine wunderbare Geschichte. Bist dann so im hessischen Jugendschach groß geworden, hast Biochemie studiert, das auch abgeschlossen und dich dann aber beruflich für Schach entschieden. Hast angefangen zu streamen auf Twitch, auf YouTube und so weiter. Zwischenzeitlich auch mal für den Deutschen Schachbund gearbeitet. Und im Dezember letzten Jahres bei der Schach-WM wurdest du international in der Schachszene bekannt, weil du da nämlich dem Weltmeister Ding Liren, also damals noch Weltmeister, eine Frage gestellt hast, die der ja komplett missverstanden hat und was einfach für eine lustige Szene gesorgt hat. Und heute bist du Teil des Gotham Chess Teams mit Levi Rossmann, hast ihn auf der Europa-Tournee begleitet und ich habe hier auch gleich mal ein Bild, bei dem man das sieht.
Oh.
Kann man das sehen? Ja, ne? Ja. Also Katharina hier links vorne, links oben Levi Rossmann und andere Schachgrößen, Georgios Solaitis, Judith Polgar, Fiona Steil-Antoni und rechts musst du mir helfen. Wer ist das?
Maria Emiljanova, die Fotografin.
Ah, okay. Die, genau, auch Schachjournalistin bei chess.com und so weiter. Also ganz tolle Geschichte. Wie kriege ich denn das jetzt hier weg von der Bühne? Geht nicht. Naja, ich mache mal weiter. Ja, und du hast einen Schach-Podcast noch mit deiner Freundin Sonja Blum zusammen. Und außerdem kommentierst du für Lichess und bist auch heute noch unsere Glücksfee. Also sehr viele Eigenschaften. Ja, also was siehst du dich in allererster Linie, Katharina?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich hatte ja auch die Ankündigung gesehen, wo ihr mich, glaube ich, als Journalistin und Influencerin bezeichnet hattet. Da war ich auch so, bin ich eine Influencerin? Ist das wirklich? Kann man mich so bezeichnen? Ja, das ist eine gute Frage. Und vor allem, du hast ja auch gesagt, ich habe mich für Schach entschieden als Job. Ich würde eher sagen, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Also ich hatte nie so gedacht, okay, ich möchte jetzt nach meinem Studium in die Schachwelt, aber irgendwie kamen dann die Anfragen und ich hatte Lust, das zu machen und es macht mir sehr viel Spaß, die ganzen Projekte, die am Laufen sind. Ja, aber die Beschreibung am ehesten, oh, das ist eine sehr gute Frage. Also die meisten Sachen haben ja schon viel mit Social Media, also Content und sowas zu tun. Vielleicht in die Richtung noch am ehesten dieser Schwerpunkt. Aber ja, es sind irgendwie sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Und es macht mir alles sehr viel Spaß. Also, ja.
Ja, Johnny, dann übergebe ich an dich. Was interessiert dich am meisten?
Ja, also verschiedene Sachen. Zum Ersten war ja du sagtest ja, du hast da beim Deutschen Schachbund angefangen. Ich glaube, vom Februar 2024 bis Dezember 2024. Und es kann sein, dass du dich dazu irgendwo anders schon geäußert hast. Ich weiß es auf jeden Fall nicht, warum. Du warst dann relativ abrupt wieder weg. Und viele haben sich gefragt, weil du da so eine positive Energie reingebracht hast und also vieles zum Besseren aus meiner Wahrnehmung verbessert hast, warum du da auf einmal nicht mehr an Bord warst.
Ja, erstmal freut mich das natürlich zu hören, dass das nach außen so gewirkt hat. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, da zu arbeiten. Also es war ja komplett neue Erfahrung für mich. Ich habe, wie gesagt, das auch neben dem Studium noch gemacht. Also ich war zu dem Zeitpunkt noch genau eingeschrieben und habe mein Master fertig gemacht. Und ja, also die ganzen Erfahrungen, wenn man da über die ganzen Turniere berichtet, da so richtig in der Schachwelt drin ist und versucht, da das nach außen zu bringen mit bisschen frischer Energie. Also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber ja, am Ende hat es einfach nicht funktioniert, sollte nicht sein. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, wie es jetzt ist. Also es hat sich so ergeben, dass ich dadurch ja sehr viel Erfahrung, vor allem in der Social-Media-Welt, gesammelt habe und jetzt quasi bei anderen Jobs bin. Ich glaube, was noch nicht erwähnt wurde, ich arbeite ja jetzt auch für Freestyle-Chess im Social-Media-Team. Also das ist auch seit März. Die hatten mich auch tatsächlich kontaktiert. Also irgendwie, wenn man einmal so da drinne ist, es gibt anscheinend nicht viele, die Ahnung von Social-Media und Schach haben. Da gibt es irgendwie ganz viele, viele Möglichkeiten, aber ja, so hat mein Weg angefangen.
Das war jetzt ja die sehr politisch korrekte Antwort, also das bedeutet, ihr habt euch da sozusagen vereinbart, darüber nicht weiter zu erzählen, das hat einfach nicht so gut geklappt, wie ihr euch das vorgestellt habt.
Ich glaube, da muss man auch nicht noch groß drüber reden, also wie gesagt, ich glaube, wir haben alle viel gelernt, also ich meine, ich habe viele meiner Ideen reingebracht, ich konnte da viel lernen und ja, im Endeffekt hat es einfach nicht so funktioniert, aber ist auch okay, also...
Ja, also für dich war das ja ein guter, also du hast ja jetzt wunderbare Sachen da am Laufen. Freestyle, das wusste ich gar nicht und Larry Rossman ist natürlich großartig. Aber ich habe nur nachgefragt, weil der DSB ja durchaus eine Tradition hat, einigermaßen fähige Leute oder sehr fähige Leute auch schnell wieder zu verkraulen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum es beim Verband aus meiner Sicht ab und zu mal hakt, dass die Leute, die wirklich was bewegen wollen, da dann schnell auch wieder weg sind. Und darauf lief die Frage hinaus. Es lief nicht darauf hinaus, irgendwie jetzt schlecht über den DSB zu reden. Darum ging es mir gar nicht, sondern nur, ja, weil ich habe ja auch ein paar Erfahrungen mit dem DSB gemacht und deswegen hatte ich gehofft, dass sich da irgendwann mal was ändert, dass man eben schafft, Leute wie dich zu halten. Weil wie du sagst, anscheinend gibt es ja einen großen Bedarf, wenn du jetzt bei solchen Leuten wie Levi da anheuerst und dort. Wie kann man sich das denn da vorstellen bei Levi Rossmann auf so einer Europatour? Also ich habe da überhaupt gar keine Vorstellung von.
Ja, also das war natürlich extrem schön für mich, da ein Teil von zu sein. Also muss ich überlegen, das ist ja die erste Schachtour, die es so gegeben hat. Also in welchem Zeitalter da wir jetzt leben mit Schach, dass man damit auf Tournee gehen kann. Und es war wirklich so, wir waren ja in verschiedenen europäischen Städten, also Brüssel, London, Wien, München, Berlin und Warschau. Und genau, das war wie Stand-up-Comedy, kann man sich das vielleicht am ehesten vorstellen. Also die Leute konnten sich halt ein Ticket holen, um dann halt entertained zu werden. Also es gab in jeder Stadt verschiedene Special Guests. Wir haben ja vorhin das Bild gesehen, in Berlin waren The Big Rig und Judith Polger da. Und dann wurde auch gegen die gespielt in den verschiedensten Formaten. Dann gab es Gäste ILO, also alle Zuschauer konnten Partien einreichen. Das war schon sehr cool. Und genau, ich war so Projektmanagement, ich habe für die Talents gesorgt, auch ja, alles Mögliche. Also was halt, es sind ja sehr viele kleinere Aufgaben, die da noch anfallen oder auch Werbung zu machen, alles Mögliche. Also das war so mein grober Aufgabenbereich. Und ja, also ich bin immer noch im Team und ich freue mich auf die nächsten Projekte, die da anstehen für das Management von Levi. Ja.
Gibt es da schon einen Ausblick?
Es gibt einen Ausblick, es ist noch nichts offiziell, aber ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Es wird bestimmt bald was angekündigt und wir sind auf jeden Fall weiterhin am Arbeiten.
Sehr schön. Wie geht's mit Freestyle weiter? Da war ja dieses große Turnier in Las Vegas. Was kommt jetzt?
Genau, also es ist ja auf jeden Fall noch zwei weitere Turniere. Dieses Jahr, wenn ich nicht falsch bin. Ich glaube, die wurden noch nicht genau angekündigt, wie der Zeitraum und alles ist. Also da muss ich mal checken. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich da für Social Media Content immer am Homeoffice bin. Das heißt, dann bei dem nächsten Event wird es wieder so sein, die spielen. Und ich bin sozusagen im Team, das Ganze auf Social Media zu betreuen, also dass da ne, für Instagram, YouTube, TikTok, die ganzen Plattformen, das halt alles stimmt und ich bin im Team so ein bisschen die das Schachwissen hat. Also ich arbeite für die Firma, die quasi an sich Social Media macht und die wurde halt von Freestyle beauftragt, das alles zu machen und die hatten halt vorher, die machen halt auch viel Fußball und andere Sportarten, also haben einige Bundesliga-Vereine, Amazon Prime und sowas und hatten halt dann nicht wirklich Schachexpertise. Und genau da, aber wurde auch noch nichts angekündigt, wie es im nächsten Jahr oder so weitergeht. Also ja, da können wir uns auch freuen, wie es dann weitergeht.
Ja, aber dass da im Hintergrund Profis dabei sind, das merkt man, habe ich auch bei Grenke gemerkt, ne? Das war ja eine Koproduktion zwischen ja dem alten Grenke-Team sozusagen und dem Freestyle-Team. Und dann kam noch Take, Take, Take und Chess Base India dazu. Und dann am Ende waren wir so drei, vier Mannschaften, die sich gegenseitig versorgt haben mit Videos und so. Und da war das, was von Freestyle kam, das war schon allererste Sahne. Also da waren schon, sind schon Profis am Werk. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Zusammenarbeit da Spaß macht. Ja, du moderierst auch oder kommentierst auch für Leadchess. Was hast du da gemacht?
Genau, ich habe da, glaube ich, schon zweimal die Bundesliga auf Englisch kommentiert, weil ich halt auch gemerkt habe, dass das halt niemand so richtig gecovert hat, die Bundesliga an sich. Und das ja super schade ist, weil da ja die
Ja.
stärksten Leute der Welt mitspielen. Und ich hatte das mal so auf meinem Kanal nur kommentiert. Und dann hatte ich, glaube ich, war sowieso mit Leadchess in Kontakt und habe ich so gefragt, hey, wollt ihr vielleicht, dass ich das auf eurem Kanal auch mache? Und so ist es dann das erste Mal gewesen. Ich glaube, zweimal habe ich das dann gemacht. Und jetzt habe ich den World Cup der Frauen auch noch auf Leadchess kommentiert. Genau, vorher wurde ich auch schon mal angefragt, da konnte ich leider nicht für die Weltmeisterschaft der Frauen, aber nee, macht mir sehr viel Spaß auf jeden Fall. Also ja, kommentieren generell finde ich echt super spannend, vor allem wenn man dann noch mit einer anderen Person zusammen kommentiert und quasi so ja einfach versucht, das Schach in die Welt zu tragen. Nee, kann ich ja, das ist auf jeden Fall, was mir sehr viel Spaß macht.
Eine der Sachen, die du ja auch noch machst, ist zusammen mit Sonja Blumen den euren gemeinsamen Podcast. Wie ist es dazu gekommen? Was ist die Idee des Podcasts? Und ja, wie läuft's?
Ja, lustige Geschichte. Wir haben tatsächlich heute eine Folge aufgenommen, haben natürlich auch über euren Podcast kurz geredet, dass ich da heute mal zu Gast bin.
Ja, gut.
Aber ja, wie es dazu gekommen ist, ist ziemlich spontan gewesen. Sonja hat mal gestreamt und da hat ein Freund, den wir beide kennen, auch einfach im Chat gesagt, ey, mach doch mal einen Podcast. Und dann war Sonja, ja, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Würde ich dann zusammen mit Katharina machen. Und dann kam auch schon direkt der Vorschlag zum Namen, macht doch Blumecke. Und dann haben wir einfach mal angefangen. Und ich muss sagen, macht auch sehr viel Spaß. Also, ja, was so unser Ziel von Anfang an war, wir hatten jetzt nicht wirklich, wir sind nicht wirklich mit dem Plan reingegangen. Einfach, wenn wir Lust haben, dann setzen wir uns zusammen und reden über die aktuellen Themen. Also, das ist mehr so, ja, so up to date, was ist gerade so in der Schachwelt passiert. Bisschen auch über unsere eigenen Erfahrungen, gerade als Frauen, also wie es als Frau vielleicht auch in der Schachwelt ist. Ich glaube, es gibt nicht wirklich andere weibliche Schachpodcasts. Also da dachten wir auch, ja, warum eigentlich nicht?
Ja, ist auf jeden Fall eine Bereicherung und man merkt auch, wie ihr zwei euch schon aus Kindheitstagen kennt, ne? Ihr habt da wahrscheinlich zusammen in der hessischen Schachjugend schon diverse zentrale Lager miterlebt oder so und
Ja,
Unsinn
tatsächlich.
miteinander getrieben, keine Ahnung.
Ja, Sonja war ja immer ein paar Jahre älter. Sie war schon immer so ein
Ah,
bisschen mein
okay.
Vorbild. Also wir haben uns an meinem Kader, denke ich mal, Hessen-Kader, das erste Mal
Ja.
so kennengelernt. Aber sie war ja deutschlandweit auch immer schon super erfolgreich, mehrfach deutsche Meisterin und so. Es war natürlich immer schon so, wow, so gut möchte man auch mal werden im Schach. Aber nee, also wir kennen uns schon eine Weile, genau.
In einer Folge habt ihr irgendwie so über Jan Gustafsson gesprochen und ich habe es nicht rausgefunden. Also Jan Gustafsson mag er Sonja wirklich überhaupt nicht oder war das ein Gag die ganze Sendung durch?
Also, es ist, glaube ich, so, also die necken sich einfach da immer die ganze Zeit gegenseitig. Also, das darf man nicht ernst nehmen.
Okay, gut.
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass die sich hassen.
Man weiß ja nie. Johnny, was hast du noch?
Ja, ihr sagtet ja, ihr versucht die Sache, also auch weil ihr als zwei Frauen darüber spricht, wie es ist, als Frauen im Schach zu sein. Im Moment ist ja, ich weiß, ich bringe das jetzt schon 97. Mal auf, aber wenn wir jetzt gerade eine der die führende Frauen-Podcasterin im Schach da haben, dann muss ich
Jetzt
das
kommt
mal
wieder
fragen,
die
weil
Standfrage.
ja, genau, nur auf eine Frage hinaus, dann können wir das Thema auch wieder abschließen. Weil ich bin ja zum Beispiel auch in der Kommission Leistungssport und da wird die Diskussion natürlich auch erhitzt geführt und häufig wird das Argument gebracht, dass sich Frauen von Transfrauen sehr eingeschüchtert fühlen innerhalb von Frauenturnieren. Ist das auch deine Erfahrung, wenn du mit Mädchen oder anderen schachspielenden Frauen sprichst? Oder wird das auch ein bisschen so als Strohmann aufgebaut, um ein Argument zu haben?
Also ich muss sagen, ich komme ja jetzt nicht so wirklich aus dem Leistungssport. Also habe ich da jetzt nicht wirklich diese Perspektive, aber ich muss sagen, also ich sehe Transfrauen auch als Frauen an und ja, finde auf jeden Fall, das muss unterstützt werden. Klar, es muss klar definiert werden, wie die Regularien sind und so, dass es für alle klar verständlich ist. Aber ja, was da zuletzt, also wir haben ja eine deutsche 18-Meisterin, die ja auch eine Transfrau ist, und was da für eine Hasswelle im Netz groß ging, wo ich mir auch denke, sie liest das ja alles, das ist ja auch extrem belastend, also dass da die beteiligten Personen keine andere Möglichkeit gefunden haben, das zu klären, fand ich schade. Aber ja, klar, es muss Regularien werden, die für alle klar definiert sind, dass man dann nicht das Gefühl hat, dass es irgendwie willkürlich ist. Aber wie gesagt, ich bin keine Leistungssportlerin. Ich kann da jetzt auch nicht aus deren Sicht sagen, aber das ist so meine Wahrnehmung da.
Interessant ist auch die Inderin Divya Deshmukh. Das ist ja so der aufgehende Stern gerade bei den Frauen. Hat irgendein Turnier gewonnen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Und jetzt
World
hat sie
Cup auch, ja.
World Cup, ja, irgendein Turnier, ne? World Cup. Ist nicht irgendein Turnier, okay, aber das nächste heißt jetzt FIDE Grand Swiss, also ich kann mir sowas nicht merken, die Turniernamen, sorry. Aber jedenfalls hat sie angekündigt, dass sie beim FIDE Grand Swiss, was auch ein wichtiges Turnier ist, dass sie da nicht in der Frauenkategorie antritt, sondern im Open. Findest du das ein gutes Signal, weil das sagen ja auch viele, ne, dass gute Frauen halt, ja, sich selbst manchmal limitieren, indem sie halt nur gegen Frauen spielen und das, also ich finde das eigentlich nicht, wie ich es finde. Die Frage ist an dich, wie findest du es?
Ja, also ich muss sagen, Judith Polger ist ja das beste Beispiel. Sie hat ja auch aufgehört, an Frauenwettkämpfen teilzunehmen, und ich finde das super. Also wenn sie da sich qualifizieren kann für das Open, das ist ja großartig. Ich meine, die Frauenwettkämpfe gibt es ja, um das Frauenfach Schach zu fördern, weil es ja auch immer noch prozentual einfach viel, viel weniger Frauen gibt und ne, dass die Frauen sich da halt wohler fühlen in den ganzen Environment und alles. Aber klar, wenn eine Frau es schafft, in der Open-Kategorie teilzunehmen und da mitzumachen und da mit den anderen konkurrieren kann, dann finde ich das großartig, auf jeden Fall. Also, ja.
Ja, also ich denke auch, sie sollte da auf jeden Fall mitspielen, weil das ist einfach für sie ein super Training. Sie ist noch so jung, dass sie, denke ich, durchaus die Chance hat, auch vielleicht mal in die Männer erweiterte Weltspitze vorzustoßen. Und das kriegt man halt nur hin, wenn man diese super starken Turniere mitspielt. Und man spielt ja sowohl den World Cup als auch den Grand Swiss mit, um sich für bei dem jeweiligen Geschlecht fürs Kandidatenturnier zu qualifizieren. Und das hat sie jetzt ja durch den Sieg des World Cups. Und dann kann sie auch so ein absolut wahnsinnig stark besetztes Turnier mitspielen. Also es ist eine absolute geniale Entscheidung von ihr und zeigt auch die sehr gute Einstellung, die indischen Spieler haben. Also das ist das, was Dimitri mir erzählt hat, als er mal ein bisschen Training mit Ramesh hatte, was er ihm einfach so an Einstellungsthemen mitgegeben hat und was natürlich alle indischen Spieler haben. Da ist nicht Angst vorm Verlieren oder so, sondern immer die Möglichkeit der Weiterentwicklung. Und absolut geniale Entscheidung von ihr.
Ja. An der Stelle hallo an alle, die uns gegrüßt haben hier. Thomas, unser Stammhörer erstmal, freuen wir uns natürlich sehr. Und auch Jolien, von der ich auf Facebook schon viel gelesen habe, hat hier gegrüßt. Also ihr dürft natürlich alle gerne hier kommentieren und grüßen. Ja, Thomas, wie es bei Levi Rosman ist, das haben wir schon besprochen. aber Indien ist ein Stichwort. Chennai, genauer gesagt, nämlich Vincent Keimer, der hat ja jetzt in Chennai beim Grandmasters oder so ähnlich Turnier gewonnen, keine Ahnung, wie es genau heißt, aber auf jeden Fall ein hochkarätig besetztes Turnier mit Eric Geisi und weiteren, und hat das in die Top 10 der Weltrangliste geschafft. Was sagst du dazu?
Ja, ist natürlich ein Meilenstein, also Das ist großartig. Er hat die 2750 Elo-Marke auch noch zusätzlich geknackt. Man muss dazu sagen, er ist nicht der erste Deutsche, der es in den Top 10 geschafft hat. Ich habe gesehen, Robert Hübner war mal Dritter in der Weltrangliste. 1981.
Und Elisabeth Petz war auch Zehnte. Darf man auch nicht vergessen.
Und Elisabeth Petz, genau, das darf man auch nicht vergessen. Aber ja, also großartiges Turnier. Also das muss man sich ja erstmal überlegen, dass er ja wirklich so ein Spitzenturnier mit 7 aus 9 abgeschlossen hat. Also das ist ja wirklich verrückt. 5 Partien gewonnen, 4x Remis und eine Performance über 2900. Auch seine beste klassische Performance, die er jeweils hatte. Also das war wirklich großartig und hat auch richtig Spaß gemacht, zuzuschauen. und ja, ich glaube, da sehen wir noch sehr, sehr viel in der Zukunft von ihm. Und er gehört ja auf jeden Fall zur jüngeren Generation, die noch viel Luft nach oben haben. Und wenn dann irgendwann mal Carlsen, Hikaru und Fabiano aufhören, dann ist halt die jüngere Generation, wo er ja dazugehört. Also er hatte ja ein großartiges Jahr. Und ja, es ist toll, da das zu sehen, zu beobachten. Also wirklich großartiges Schach.
Und im Freestyle ist er ja auch ein guter Spieler. Das heißt, du wirst ihn auch mal persönlich sehen oder hast du schon?
Also ich habe Vincent schon des Öfteren persönlich gesehen. Ich habe ihn ja auch schon ein paar Mal interviewt. Aber beim Freestyle war ich tatsächlich bis jetzt meistens im Homeoffice, außer halt bei Grenke. Da war ich ja vor Ort, auch weil ich selber mitgespielt habe. Aber genau, also bei den Events sonst war ich nicht vor Ort. Da war ich immer nur im Homeoffice.
Okay. Aber ja, ich denke auch von Vincent werden wir noch viel hören. Er betont ja auch immer, dass er einen Nachteil hat gegenüber den indischen Spielern, weil er halt noch die Schule absolviert hat.
Ja, also ich glaube, es war Gukesh oder so, oder Prag, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber war extrem überrascht, dass Vincent noch zur Schule so lange gegangen ist. Er konnte das gar nicht verstehen, weil in Indien ist es klar, wenn du ein Talent bist, dann wirst du da gefördert und dann trainierst du deine 10 Stunden oder 8 Stunden am Tag und dann ist keine Zeit mehr für Schule und ist da aus allen Wolken gefahren, als er erfahren hat, dass Vincent nebenbei auch noch zur Schule gegangen ist, während er Weltklasse Schach spielt. Also das ist schon in anderen Ländern nicht so üblich.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum man in Deutschland immer auf so Wunderkinder wie Vincent warten muss. Ich meine, in Deutschland passiert ja nichts aktiv, um solche Weltklasse-Spieler hervorzubringen, sondern es wird halt gewartet und gewartet und gewartet und alle 30 Jahre kommt irgendwann Vincent um die Ecke und den versucht man dann zu pushen. Aber man sieht ja anhand der Weltrangliste, in Indien wird das ja systematisch gemacht. Also das ist ja, die nehmen einfach eine Gruppe von Menschen, die groß genug ist und dann findet man da halt die Supertalente und die werden dann halt ohne Schulbelastung konsequent ausgebildet. Ob man das dann will oder nicht, ist ja die andere Frage, weil es auch immer die Frage, was passiert, wenn sie es halt dann im Schach nicht packen. Aber also deswegen hat Vincent da aus meiner Sicht recht. Ich habe mich da mal auch mit Peter Leko drüber unterhalten auf einer Busfahrt vom Baden-Badener Hauptbahnhof zum Hotel. Und das hat er auch, also von der ersten bis zur letzten Minute hat er eigentlich nur sein Leid geklagt, dass er das Gefühl hat, wenn Vincent um 14 Uhr zu ihm zum Training kommt, dass er schon 8 Stunden Rückstand hat zum Speken oder zum Inder.
Und vor allem die Luft ist ja auch irgendwann raus, ne? Also es ist ja nicht so, dass Schule so einfach ist. Du musst dich da ja auch konzentrieren.
Genau, also das unterstreicht nochmal mehr, was er leistet. Und aber wahrscheinlich, wie siehst du das? Ich würde vermuten, für die mediale Wirksamkeit ist es fast noch wichtiger, dass er sich fürs Kandidatenturnier qualifiziert.
Ja, ich habe tatsächlich ihn mal letztes Jahr gefragt gehabt, was ihm wichtiger wäre, also mit seinem Team die Olympiade zu gewinnen oder sich fürs Kandidatenturnier zu qualifizieren. Und er meinte ja ganz klar, Kandidatenturnier qualifizieren. Also ich denke auch für ihn, das ist ja ein Riesending, wenn man um den Weltmeisterschaftstitel eventuell mitspielen kann. Und ja, ich denke auch, also heutzutage können viele noch ein bisschen mehr anfangen mit dem klassischen Schach. Also Freestyle-Chess können viele noch nicht so richtig einordnen. Also ich denke auch, für die mediale Wirksamkeit würde das auf jeden Fall riesig sein. Aber ich meine auch, dass er Freestyle gewonnen hat. Ich glaube, er meinte ja auch selber, das ist sein größter Erfolg, hat er in Chessbase India Interview jetzt in Chennai gesagt. Also das sieht er selber auch noch so an, auch wenn sein Turnier in Chennai ja jetzt gerade großartig war. Aber wenn du halt gegen Magnus Hikaru und Fabiano in einem Turnier gewinnst, dann ist das schon etwas, was man sich merken kann.
Ja, auf jeden Fall.
Also Vincent wird hier wahrscheinlich noch öfters vorkommen. Ich würde aber gerne, weil du das Stichwort Weltmeister gegeben hast, überschwenken zu dieser Ding-Liren-Episode, die dich da so bekannt gemacht hat. Und wenn ich es hinkriege, würde ich es mal zeigen. Ich befinde mich hier gerade auf deiner Instagram-Seite. Ich glaube, man kann es sehen. Mhm. Und hier hast du irgendwo, hatte ich doch das Video gefunden. Hier.
Ja, das ist es.
Seen a lot of Ding chilling memes, and so my question for Ding is if you have seen any of them and what do you think about them?
Have you seen this?
What's the meaning of chill?
Well, to chill means to relax.
Or relax.
But she's saying there's a meme out saying that you're chilling, meaning you're kind of just cool, relaxing, and also there's an ice cream connection. I don't know if you've ever seen this before. I certainly haven't.
I didn't have ice cream here.
Seen a lot of.
Ja, unglaublich. I didn't have ice cream here. Und Gukesh kriegt sich nicht mehr ein, weil er auch überlacht, wie Ding das missverstanden hat. Was hat das für eine Resonanz ausgelöst?
Ja, also ich glaube, erstmal war das natürlich, also schön zu sehen, dass die beiden lachen konnten während so einem wichtigen Kampf, also auch, dass sie da so ein bisschen aus ihrem Bild ausgebrochen sind und also das war ja, dass überall diese Ding-Chilling-Memes waren und was man in dem Video nicht gesehen hat, dass ich dann, also ich wurde nochmal zurückgefragt, was genau meinst du, weil der Moderator hat die Memes selber nicht gesehen, dann habe ich halt versucht zu erklären, weil dieses Ding-Chilling kam halt von Bing-Chilling, was halt Eiscreme bedeutet und es wurde halt abgeleitet auf Ding-Chilling, weil er ja immer so super entspannt wirkt, ne, und dann auch oft in dem Raum einfach nur sitzt und so, das hatte ich dann noch ein bisschen erklärt, aber ich glaube, weil die das ja nicht kannten, konnten die überhaupt nicht das mit der Eiscreme einordnen und wussten überhaupt nicht, warum ich da jetzt Eiscreme gerade erwähnt habe. Und ich glaube, das ist auch schwierig zu verstehen, wenn du es nicht einordnen kannst. Aber ich denke mal, Gukesh kannte das vermutlich und deswegen fand er das auch so lustig, weil er natürlich verstanden hat, warum ich jetzt diese Referenz zu Eiscreme da genannt habe. Aber ja, wahrscheinlich hatte ich das auch nicht so perfekt erklärt. Und dann war da halt einfach ein riesen Missverständnis und hat dann diese Reaktion natürlich ausgelöst und dann am nächsten Tag war dann ja auch noch, dass die anderen Chess.com oder so hat ihn dann noch gefragt, was seine Lieblings-Eiscreme ist und hat die ihm dann noch vorbeigebracht und so, das wurde dann ja nochmal viel größer gemacht, aber das war so der Ursprung. Also ich wollte eigentlich einfach nur wissen, ne, weil alle so sagen, ja, Ding, der ist so entspannt, relaxed, ob er halt selber, eigentlich war so mein Ursprungsgedanke, ob er halt selber während dem Kampf so ein bisschen Social Media verfolgt und sieht, was so über ihn geschrieben wird. Und es war gar nicht so komplett auf dieses Meme bezogen, aber dann kam halt diese Rückfrage nochmal, was genau ist das denn? Und dann habe ich das versucht zu erklären und dann ist das bisschen alles größer geworden als beabsichtigt.
War auf jeden Fall lustig, ja. Und hat dich auch bekannt gemacht in der Schachwelt, oder?
Ja gut, das war ja jetzt nicht wirklich über mich, es war ja eher die Reaktion, die das dann so bekannt gemacht hat. Aber klar, also ich denke, der ein oder andere hat das dann vielleicht schon gesehen und ich kann mir auch vorstellen, also ich glaube Freestyle, die hatten dann auch irgendwann mal gesagt, dass sie das da, mich da das erstmal so, ne, also die mich eingestellt haben, irgendwie gesehen hatten und ich vermute schon, dass dadurch man vielleicht irgendwie dann in den Köpfen von den manchen war. Ja.
Es gab auch Leute, die gesagt haben oder die gemutmaßt haben, dass du deswegen beim Deutschen Schachbund nicht mehr weitermachen durftest, weil der Schachbund das doof fand. Das haben die aber dementiert. Das war aber nicht die Ursache. Oder wie fand der DSB das? Weil der ist ja meistens eher nicht so, ich sag mal, auf Humor.
Ja, also ich
verstehe den Spaß nicht.
Ich kann es im Nachhinein nicht beurteilen. Also ich muss sagen, ich fand's lustig, aber ich glaube, da müsstet ihr beim DSB nachfragen, was die dazu fanden. Aber ich denke, im Allgemeinen hat das ja niemanden geschadet und
Ich will nicht sagen, dass der DSB keinen Humor hat, aber
nein, das war auch jetzt nur mit Augenzwinkern. Also da gibt es sehr viele. Also es ist Das meinte ich nicht. Ich war mit Augenzwinkern gemeint. Aber ich finde es auch, mein Schach ist so eine ernsthafte Sache. Und die Leute da stehen so unter Druck. Also vor allem, ich finde, ja, es gab diese Ding-Chilling-Memes mit, wo er ganz entspannt ist und egal was passiert. Es gibt auch diese legendären Videos mit dieser Dana, die, wo er dann einfach, ohne Tschüss zu sagen, dann so wegtrottet. Und du hast es halt geschafft, durch diesen Spruch das so total aufzubrechen. Also wie so eine Nadel, die man in so einen angespannten Luftballon reinmacht und da musste jeder dann mal kurz lachen. Ich fand das sehr, sehr wohltuend. Genau. So, und Ding ist einfach ein super, wahrscheinlich der sympathischste Weltmeister, den ich zumindest in meiner bewussten Schachkarriere je mitbekommen habe. Ja, das hat ihn nochmal, fand ich, sympathischer gemacht.
Auf jeden Fall. Ja, den kann man nicht mögen, aber beide, also auch Gokesh.
Ja, das stimmt.
Sehr sympathische. Vielleicht einmal ganz kurz, weil ich hier die Frage im Chat sehe, wie ist es im Team mit Levi Rossmann? Ich hatte ja eben schon kurz was gesagt, aber was mir noch eingefallen ist, weil ich vielleicht noch ergänzen kann, also das ist ja immer so was anderes, wenn du die Leute nur vom Bildschirm siehst und wenn du dann wirklich persönlich mit denen mal in Kontakt kommst, und ich muss sagen, da ist es wirklich schön zu sehen, dass ich das Gefühl habe, das ist genauso, wie man es auch im Internet sieht. Aber was für mich wirklich sehr interessant war zu beobachten, wenn du mit ihm unterwegs bist, der wird halt einfach überall erkannt, ne? Es ist halt wirklich so ein Promi. Also egal, ob du abends um 11 irgendwie in Prag noch bei McDonald's bist oder morgens um 8 am Flughafen, der wird überall angesprochen, nach Bildern gefragt. Der kann nirgendwo hin, ohne nicht erkannt zu werden. Und dann rufen die Leute hinterher, Gotham Chess, Gotham Chess. Also es ist schon krass, sowas mal mitzuerleben. Ja, also es ist sehr, sehr interessant für mich, da im Team dabei zu sein und da ein Teil von gewesen zu sein. Also das vielleicht nur nochmal zu der Frage von Thomas im Chat.
Ja, das hätte man vor 5 Jahren auch nicht für möglich gehalten, ne, dass ein Schachspieler erkannt wird von x-beliebigen Fremden am Flughafen.
Hm. Das zeigt ja schon, und diese Tour ist ja auch so aufgehört. Die Leute zahlen ja dafür, um zu Hunderten in so einer Art Stadionatmosphäre denen da einfach ich weiß nicht, wie lange das geht, aber ich schätze mal 3 Stunden oder so, Show zu machen. Mhm. Wie man sonst zum Comedian geht oder zu einem Theaterstück. Also das ist ja wirklich, da kommen ja Massen an Menschen.
Ja, man muss sich überlegen, in London waren es 1200, das war unser größtes Event. Also haben an einem Abend 1200 Leute sich ein Ticket geholt, um halt eine Schachperson sich anzuschauen. Ja. Also das muss man mal überlegen für Schach, das ist so cool.
Ja. Ja, übrigens, was ich noch gar nicht erzählt habe, bis vor ein paar Stunden war Dimitri noch hier, das Wochenende seit Freitag. Und da habe ich erzählt, dass du hier im das Schachtalk und du da bist. Und dann das Erste, was ihm in den Sinn kam, war dieses Thumbnail, was du zu meinem Video gemacht hast, wo wir das Interview in Dortmund gemacht haben, wo drauf stand, zum Döner gab es Frühstück. zum Frühstück gab es Döner. Ja. Das schreibt er immer noch mit sich rum. Also ich
das
auch.
Hat er, ja, das hatte er hat mir auch nochmal in Dortmund gesagt. Ja, das stimmt, ja.
Wer hat wen interviewt in Dortmund? Wann?
Nee, ich hatte letztes Jahr in Dortmund Johnny interviewt gehabt. Und dann war das, glaube ich, der Titel von dem Video oder sowas.
Genau. Ja. Also was ich gesagt habe, war natürlich, dass wir häufig so spät aufgestanden sind, weil wir so lange geblitzt haben oder was weiß ich unterwegs waren und dass wir deswegen so spät aufgestanden sind, dass die erste Mahlzeit, also das Frühstück, dann schon der Gang zum Dönermann war. Nicht, dass wir morgens um 8 statt Cornflakes Döner gegessen haben, aber ich fand das wahnsinnig lustig. Das ist das erste Mal, dass ich, glaube ich, ein bisschen verstanden habe, wie Social Media funktioniert.
Ja, immer irgendeine reißerische Schlagzeile rauspicken, die gesagt wurde, um die Leute zu catchen, die Aufmerksamkeit.
Ja, genau. Das wollte ich nochmal berichten, dass ich da noch heute Morgen mit Dimitri oder gestern Abend drüber mich unterhalten habe.
Ja, erzähl doch gerne mal ein paar Tipps. Wie kriegt man so eine Reichweite, wie du sie hast oder wie du sie für deine Auftraggeber immer erzielst? Ist es die reißerische Schlagzeile allein, kann sie nicht sein?
Gut, ich bin natürlich jetzt auch nicht das Nonplusultra, also ich kann natürlich jetzt aus meiner Erfahrung nur sprechen. Also jetzt vor allem zum Beispiel Instagram oder so ist natürlich extrem kurzlebig, also die Aufmerksamkeitsspanne von Leuten ist sehr kurz, also wenn da jetzt irgendwie ein sehr langes Intro ist, bevor was passiert, dann sind die meisten schon wieder weg von der Aufmerksamkeit. Ich glaube, man sagt so, wenn man in den ersten 3 Sekunden den Viewer gefasst hat, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass man sich dann dieses Kurzreel länger anschaut. Also wenn dann am Anfang irgendwie vielleicht noch so eine große Schlagzeile mit reingepackt wird, dass man auch weiß, was einem im Laufe des Videos noch so erwarten kann. Aber ja, ich meine, an sich ist es halt schon so, dass die kontroverseren Themen oder wenn irgendwie was Riesiges passiert ist, dass das natürlich dann immer besser anschaut. Die Leute wollen entertained werden. Ja, also das fällt auf jeden Fall schon auf.
Also ja, was wir zum Beispiel nie machen, Michael, ist den Leuten zu sagen, sie sollen auf YouTube ein Abo dalassen und auf Like klicken und so weiter ja. und so fort, damit mehr Leute das sehen. Also Leute, wenn ihr jetzt gerade vom Dings sitzt, vom Bildschirm, dann hier liken und wie man das auch alles nennt. Das machen wir zum Beispiel nie.
Ob das so viel bringt, weiß ich nicht. Also glaube ich gar nicht. Was meinst du, bringen diese Call to Actions was?
Ach, bestimmt, ja, kann man, also bestimmt bringt das auch was, ja, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht das der ausschlaggebende Punkt, dass dann die Leute auch wirklich das machen, also ja, also ich meine, bei so einem YouTube-Video, wenn es 30, 40 Minuten geht, dann kann man am Ende ja auch noch 10 Sekunden sagen, bitte, wenn es euch gefällt, dann lasst uns ein Like da auf jeden Fall, aber das ist jetzt nicht das, womit, ja, was die große Änderung dann ist.
Und wer das alles nochmal genauer von dir wissen will, kann das tun in Bad Kissingen bei der Bayerischen Schachakademie.
Stimmt, ja, da freue ich mich auch. Stimmt. Das wird mein erster Vortrag sein zum Social Media. Bin ich sehr gespannt, freue ich mich auch sehr.
Ja, also hiermit Werbung für die Bayerische Schachakademie. Hast du das Datum auswendig? Ich glaube...
Ah, da muss ich in meinem Kalender nachschauen. Ich bin auf jeden Fall am Samstag dran.
Genau, 19.
Thomas hat gerade geliked. Zack,
Bam, hast du gemacht. Danke für den Teig, es bringt doch was, ja.
Am 20.09.
Genau, ich bin am 21. dran.
Ah, ja cool, ja. Dann sehen wir uns da ja.
Genau, also wer hier von Katharina die Tricks lernen möchte, wie man Social Media sich selbst oder auch seinen Verein promotet, der kann da gerne teilnehmen. Auf der Seite der Bayerischen Schachjugend kann man sich anmelden.
Aber ja, wir merken das selber auch, oder? Du hast doch bei diesen Kurzvideos, die wir auf Instagram immer von den Podcasts machen, zum Beispiel das von Norbert Wallet, als er gesagt hat, er hofft, dass Carlsen bald verschwindet von der Bildfläche. Das hat ja so viel, wurde so häufig angeguckt wie sonst noch nie irgendwas.
Ja, das ist natürlich dann auch so ein Thema, was die Leute interessiert. Ne? Da hört man Carlsen und zack, wird man aufmerksam. Ja.
Also. Und dann noch was Kontroverses. Sag mal was Kontroverses, Katharina, dann kann ich ein Kurzvideo machen.
Was ist gut zum Frühstück?
Es fällt mir jetzt nichts ein, aber zum Frühstück, ja, ich esse immer das Gleiche. Nee, tut mir leid. So, ich kann jetzt gerade nicht abliefern.
Enttäuschend. Nee, so auf Kommando geht es auch nicht. Ja, wir haben noch ein Thema im Chat genannt bekommen. Ich scroll mal hoch. Wo war es denn? Hier, der Thomas hat gesagt, Levon Aronian mit 42 Jahren Gewinner in St. Louis. Ich glaube, das war von der Grand Chess Tour ein Blitzturnier oder sowas. Mhm. Alter schützt vor Blitz. Genau. Ja, Levon Aronian ist sicher auch einer der sympathischsten Leute im Schachzirkus, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall, ja, super sympathisch. Ich habe jetzt auch, bei Grenke Freestyle war ich jetzt erstmal bei einem Interview auch dabei bei ihm. Ja, also großartig, dass er jetzt nochmal so gut in Form ist, so gut spielt. Und man sieht auch, dass ihm das gegönnt wird. Also zum Beispiel Magnus Carlsen, ne, der hat sich auch richtig für ihn da gefreut. Also zum Beispiel, er hat ja in Las Vegas auch gewonnen, den Grand Slam. Das war ja auch ein Riesenerfolg für ihn. Und jetzt danach direkt noch St. Louis. Also scheint ja ganz gut in Form zu sein. Und ich denke, das ist ja für ihn auch schön. Also einige haben ja in dem Alter schon retired, einige Topspieler. Aber das, man zeigt, ja, man kann auch noch gegen die jüngere Generation mithalten.
Ja. Was man, glaube ich, nicht vergessen darf bei Aronian, dass wahrscheinlich mit der stärkste Spieler, der nie Weltmeister geworden ist. Also was, der hatte über 2,8. Ich habe jetzt neulich gerade ein Interview gesehen, es war, ist vielleicht auch schon ein bisschen älter, aber ich habe es jetzt gerade neulich gesehen, wo Nakamura sagt, das ist der einzige Spieler, der Magnus Carlsen aus einer normalen Stellung heraus überspielen kann, ohne dass Magnus Carlsen jetzt einen groben Schnitzer macht. Also das ist, was der geleistet hat. Er hat ein bisschen immer Probleme mit den Nerven, weswegen er nie um eine Weltmeisterschaft gespielt hat. Aber also das ist einer der wenigen Leute, die Schach verstanden haben. Und wenn er dann natürlich auch nach seinen persönlichen Schicksalsschlägen nochmal so stark zurückkommt, wie er das jetzt tut. Ja, ich kann übrigens jedem empfehlen, Chess.com hat das ja gemacht, diese Lügendetektor-Tests. Ne, da haben die ja immer zwei Top-Spieler miteinander gepaart und dann stellt der eine dem anderen 20 Minuten Fragen, während der an einen Lügendetektor angeschlossen ist und dann vis-à-vis. Das hat er mit MVL gemacht. Und das ist, war super. Also da hat man richtig gesehen, der liebt Schach und als einziger der Topspieler auch gesagt, dass er im Grunde genommen sich vorstellen kann, à la Kortschneu noch bis mit dem Krückstock sich noch ans Schachbrett zu setzen.
Irgendeiner hat mal gesagt, die Schachwelt ist eine bessere, wenn Levon Aronian gut spielt. Ich glaube, das drückt es auch aus, irgendwie, wie dass er überall halt ja respektiert wird. Und ja. Ich glaube, hat er nicht sogar nach Carlsen und Caruana die dritthöchste Elo aller Zeiten? War das nicht so?
Ja, ich glaube ja.
Ja.
Bin mir ziemlich sicher, ja. Hast du recht. Also der ist eine absolute Maschine.
Ja, Legende. Legende ist auch Arthur Yusupov. Das war jetzt eine Überleitung im Stil von Sonja.
Oh, ja, richtig smooth.
Ja, ne? Ja, ich höre euren Podcast gerne und die Sonja spielt immer damit, dass sie zuständig ist für die Überleitungen. Ja, mit Arthur Yusupov hast du auch zusammengearbeitet jetzt in Dortmund. Offenbar auch nicht zum ersten Mal, wie wir ja gerade erfahren haben. Wie ist das so mit ihm?
Ja, also erstmal, er hat ja die ganze Kommentierung gemacht und manchmal, wenn ich dann auch Zeit hatte, wenn sich's ergeben hat, dann habe ich oder auch Patrick Zelbe sich mal dazugesetzt und mit ihm ein bisschen gequatscht und ja, man merkt halt schon, ne, er lebt Schach, also das ist sein Ding und auch wenn wir gesagt haben, jetzt ist Pause oder so, hat er einfach dann offline weitergeredet für die Zuschauer, die vor Ort da waren, also dem konnte man gar nicht sagen, okay, jetzt ist mal genug, ne? Der will die ganze Zeit Schach machen und das ist natürlich toll zu sehen, also super inspirierend und ja, ich finde das toll, dass er noch so aktiv in der Schachwelt mit drin ist und super sympathisch auch auf jeden Fall. Ich kann da überhaupt nichts Negatives sagen, also mit wie viel Freude er auch das Schach dann weitergibt, ist wirklich, wirklich schön zu sehen und vor allem, es gibt ja nicht viele so, die so einen Status in der Welt hatten und dann trotzdem noch so viel Training auch geben und so viel investieren dann im Nachhinein. Ja, finde ich toll. Also er macht ja auch viel im Frauenschach mit seiner Frau zusammen. Ja, finde ich toll.
Johnny, mit Blick auf die Uhr, wir haben noch eine ganz wichtige Mission zu erledigen. Magst du mal einführen? Ja.
Und zwar in der letzten Ausgabe der Zeitschrift Schach haben wir unsere Leser gebeten, uns anhand eines Fragebogens ihre Meinung über unsere Zeitschrift zu geben. Die Auswertung gibt es dann in der nächsten Ausgabe, beziehungsweise so den Überblick, was dabei rausgekommen ist. Und wir sind super dankbar dafür, dass, glaube ich, über 80 Leute uns per Post oder per E-Mail geschrieben haben, wie sie unsere Zeitschrift finden, was sie für Weiterentwicklungsideen haben. Und da haben wir gesagt, ja, da gibt es auch ein paar Preise sozusagen für alle, die was einsenden. Nämlich ein paar Chess Tigers Gutscheine und da haben wir uns auch nicht lumpen lassen, 50, 100 und 200 Euro, einlösbar in unserem Chess Tigers Online-Shop oder für alle Berliner, natürlich auch in unserem Store, der immer von Mittwochs bis Samstags geöffnet ist. Genau, und also aus diesen, wie viel waren es jetzt am Ende, 81, 82 Rückmeldungen?
Ich habe jetzt 80 in der Liste.
80, es kam gerade noch mal eine. Hattest du die noch drinne?
Nee.
Vorhin? Weiß ich nicht. Aber dann hatte ich die vielleicht schon mit draufgenommen.
Jetzt ist er weg.
Warte, ich bin weg.
Kurz hat man nur noch den Hintergrund gesehen, aber jetzt bist du wieder da.
Okay. Ja, das liegt daran, dass ich gerade mein Mail-Postfach aufgemacht habe und wahrscheinlich ist dann irgendwie, wie dem auch sei. Also, wir haben 80 Rückmeldungen und genau. Katharina muss jetzt dreimal eine Zahl zwischen 1 und 80 sagen. Bitte nicht dreimal die gleiche. Und die drei Personen, die auf unserer komplett zufällig ausgewürfelten Liste an der jeweiligen Position stehen, bekommen dann, der erste bekommt den 50, der zweite den 100 und der dritte den 200.
Wäre die niedrigste Nummer die Person, die als erstes eingeschickt hat, oder?
Nee, ich glaube, das ist komplett random. Nee.
Okay. Ich habe eine Liste, ihr müsst mir jetzt auch einfach glauben, dass es, weil ich will jetzt nicht alle 80 Namen zeigen, wegen Datenschutz und so. Aber ich darf die Namen von denjenigen, die die Preise gewonnen haben, darf ich nennen, oder? Oder zumindest den Vornamen.
Ja, klar, die Vornamen. Ja.
Und Johnny, wir informieren die Gewinner dann natürlich schriftlich per Mail.
Ja, also erstmal ist mir natürlich eine Ehre, hier die Glücksfee zu sein. Und ich fange einfach mal mit der ersten Zahl an, der 24.
Die 24, das ist der Thomas B. Punkt, sage ich jetzt mal. Okay. Also,
herzlichen Glückwunsch.
Ich glaube, es gibt hier nur einen Thomas B. Punkt, der teilgenommen hat, soweit ich das
überblicke. Und sogar im Chat gerade.
Ach,
das stimmt. Nee, das
nein, nein.
Oder ein anderer ein Thomas B.
Ach, es ist ein anderer Thomas B. Punkt, nicht schade. Der Thomas im Chat.
Ich dachte, so viele Thomas B-Punkte gibt es jetzt auch nicht, aber okay.
Lieber Chat, Thomas, gerne mal abonnieren und beim nächsten Jahr mitmachen. Du bist knapp vorbeigeschrammt. Also,
ich glaube, Thomas ist ehrenhalber, kriegt ja schon einen Gutschein von uns, so fleißig wie der immer im Chat ist, für den fleißigsten Chat-Mitarbeiter. Genau, da haben sich übrigens auch immer noch viele Leute gemeldet, nachdem ich letztes Mal angekündigt habe, dass wir nächstes Mal die Auslosung machen, gab es durchaus noch einige Leute, habe ich vergessen.
Genau, dann sage ich als nächstes einfach mal die 79.
Die 79, das ist der R-Punkt, ich habe jetzt hier nur einen R-Punkt als Vorname und Schulz als Nachname, also R-Punkt Schulz, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Das war
Aber der hatte nur R-Punkt auf dem Brief draufgeschrieben, deswegen.
Okay. Ja. Das war der wie viel Euro Gutschein?
100.
Okay, und dann kommt jetzt der erste Preis.
Ja.
150 Euro.
Jetzt, so, ne? Okay, 200. Der größte Preis.
Jetzt muss ich natürlich.
Hört man den Trommelwirbel?
Ich sag einfach mal 51.
51, das ist der Michael S. Punkt. Ich gucke gerade mal, ob das eindeutig ist hier. Ja, ich glaube, es gibt keinen anderen Michael. Ja. Michael S. Punkt, herzlichen Glückwunsch. Wir kontaktieren dich. Ein Gutschein im Wert von 150 Euro im Jazz Tiger Shop. Jazz-Tigers.de.
Das ist schon ordentlich. Also da kann man sich richtig was aussuchen bei euch. Ne? Also für 150 Euro, da kriegt man was zusammen.
Was würdest du kaufen, also wenn du 150 Euro...
Oh, ich würde mir auf jeden Fall mal ein Schachbuch wieder mal zulegen, gutes Schachbuch. Ich glaube, da müsste ich mich erstmal von Johnny beraten lassen. Der macht das immer richtig gut, sehe ich auf den Schachständen. Aber eins, was mir natürlich zuerst jetzt in den Kopf kommt, weil wir auch gerade über Arthur geredet haben, nochmal die Tigersprungbücher. Ich glaube, da kann man nie mit fehlgreifen. Also wenn man jetzt nochmal für mich vielleicht Tigersprung auf 2-1, vielleicht würde ich mich da nochmal begreifen. Ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Aber ansonsten würde ich natürlich erstmal Johnny fragen, was er mir da empfehlen kann.
Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist übrigens inzwischen ein großer Teil meiner Arbeit. Also die Leute, ich bin die ganze Zeit immer am Telefon. Also ich würde immer empfehlen von Ramesh Improve Your Calculation. Da hat man ein richtig schönes Arbeitsbuch, mit dem man...
Aber das ist schon für gehobeneres Niveau, also das ist nicht für Anfänger.
Nee, absolut nicht. Aber weil du sagtest, also so Tigersprung auf 2-1, ich denke, da kann man das schon anfangen zu machen. Mein Lieblingslesebuch ist das Buch über Hastings. Also wenn man mal was zum Lesen haben Buch will von Norbert Ballett und dann das neue Navara-Buch, das Rote. Da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Ich habe da eine Rezension drüber geschrieben, deswegen, ja, das ist ein absolut geiles Trainingsbuch. Und Navara hat im Moment so viele Schläge bekommen von Kramnik, dass der sowieso viele Buchverkäufe verdient hat.
Das Lessons on Uncompromising Play.
Ja, genau. Absolut geiles Buch.
Genau, ich versuche es mal hier zu zeigen.
Muss ich mir merken.
Ja, ihr müsst jetzt hier mal eine halbe überbrücken, solange ich hier rumklicke.
Genau, jetzt mal spontan. Ja, aber dann wärst du auch schon mit den 150 Euro, wärst du dann auch schon durch. Also wenn du dreimal...
Du meinst, wenn ich mir dreimal Tigersprung hole?
Ja.
Und dann noch das von Navara? Oh.
Ja. Das ist richtig cool, weil er häufig sind Bücher halt so Engine-lastig. die geben halt häufig die menschlichen Optionen gar nicht mehr an, weil sie nur auf die Engine gucken und dann die ersten drei Möglichkeiten oder zwei Möglichkeiten in den kritischen Stellungen angeben. Und Navara schafft es halt super, einfach auch die praktischen, also was man als Leser denkt, was denn auf den eigentlich kommt, die Lösung abzugreifen. Das ist inzwischen echt schon ein großes Unterscheidungsmerkmal bei einigen Büchern.
Ja, da muss ich auch sagen, da auch nochmal ein großes Lob zum Beispiel an Arthur. Es gibt ja viele Kommentatoren, die heutzutage nur noch mit Engine analysieren. Und ich finde das viel schöner, wenn man wirklich sieht ohne Engine, was wirklich die Gedankengänge von solchen Super-Spielern sind, ohne das alles immer überprüfen zu müssen. Also es ist ja auch menschlich, dann das zu analysieren, zu gucken, warum ist das besser, ohne halt immer direkt, nein, stopp, du musst jetzt was anderes machen. Also ja, finde ich richtig, richtig cool, dass es das heutzutage immer noch gibt, dass Leute ohne Engine analysieren.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja, wir sind bei Minute 49,5. Katharina, die Schlussworte oder das letzte Thema lege ich in deine Hände.
Ja, also ich kann nur Danke sagen euch für die Einladung. Also sehr interessante Themen und was wahrscheinlich jetzt das Aktuellste war, nochmal zu Vincent Keimer. Herzlichen Glückwunsch, dass er dieses großartige Turnier. Ich glaube, alle in Deutschland und auch in der Welt sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Also wir drücken die Daumen und verfolgen gerne alles, was passiert. Und aber auch, ich meine, es ist viel Nachwuchs in Deutschland. Jetzt gerade ist ja auch Christian Glöckler IM geworden, auch riesen Nachwuchstalent, zweitjüngster nach Vincent Keimer mit 13 Jahren. Also ich glaube, da kommt noch viel und ich finde es toll, dass es im deutschen Schach so viel passiert. Also ja.
Ja, und wir brauchen Leute wie ich, die dann auch in den Medien eben die Präsenz des Schachs hochhalten und auch den Leuten außerhalb der Schachblase zeigen, wie toll Schach sein kann. Also deswegen Kompliment für deine Arbeit.
Ja, auch für eure, aber genauso. Ihr macht ja genau das Gleiche. Ja, also.
Wir ziehen an einem Strang.
Ja, genau.
Wir haben so genug der Lobhudelei jetzt.
Das reicht.
Johnny möchte seinen Döner endlich essen.
Genau, und dann noch nichts zum Frühstück.
Sehr schön. Okay, ja, dann würde ich sagen, es war toll, es war nett, lauschig und wünsche euch beiden alles Gute. Johnny, wir sehen und hören uns auf jeden Fall bald wieder. Und Katharina, toi, 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 für alles, was da noch kommt.
Ja, gleichfalls. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Ja, ebenso.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.